Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt habe ich gerade gemerkt, ein Vers reicht nicht, dass man ohne Hetze auf die Kanzel raufkommt. Müssen wir das nächste Mal zweimal. Ja, es gibt Orte, es gibt Städte, der Name könnte und sollte Programm sein. Also für Marol Zweisach trifft es jetzt nicht zu, aber was könnte mir da jetzt einfallen? Gätheim zum Beispiel, da ist klar, jeder geht heim. Aber das ist blöd. Nein, es gibt tatsächlich Städte, die Programm sein sollten. Jerusalem zum Beispiel. Die Stadt des Friedens, Jerusalem. Da steckt das Wort Shalom drin und die Stadt. Wenn das nur so ein richtig gutes Programm wäre, das da im Namen steckt. Oder dass sich durch den Lauf der Geschichte die Menschen an so ein Programm hätten halten wollen und können. Aber leider Gottes, es hat nie richtig funktioniert. Und ein Blitzlicht aus der Geschichte dieser Stadt ist heute Morgen unser biblischer Begleiter aus dem zweiten Buch Könige im 25. Kapitel. Dort ist geschrieben, am 7. Tage des 5. Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, als Feldhauptmann des Königs von Babel nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser in Jerusalem. Alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und die ganze Heeresmacht der Chaldäer, die dem Obersten der Leibwache unterstand, riss die Mauern Jerusalems nieder. Das Volk aber, das übrig war in der Stadt und die zum König von Babel abgefallen waren und was übrig war von den Werkleuten, führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, weg. Aber von den Geringen im Lande ließ er Weingärtner und Ackerleute zurück. Das klingt, liebe Schwestern und Brüder, wie ein Spaziergang. Nebusaradan, der Oberste der Leibwache und Feldhauptmann, kommt und verbrennt den Tempel, den Königspalast, die großen Häuser der Stadt und führt die Bevölkerung weg. Als wär's ein Spaziergang. Aber so ist das manchmal mit der Geschichtsschreibung. Sie ist nicht immer ganz komplett. Und warum kam dieser Beauftragte des großen babylonischen Königs Nebukadnezar II? Weil auch diese Geschichte eine Vorgeschichte hat. Im Jahr 605 vor Christus ist ein junger Mann auf den Thron von Babylon gestiegen, Nebukadnezar II. Und er hat das gemacht, was in der Zeit damals alle größeren Herrscher gemacht haben. Er hat versucht, die Staatseinnahmen zu erhöhen. Nicht durch Steuererhöhung, sondern dass er einfach die Nachbarstaaten, die kleiner und schwächer waren, angegriffen hat, die Herrscher tributpflichtig gemacht hat. Und so mussten jährlich größere Summen Gold und andere Wertgegenstände als Tribut nach Babylon geschafft werden. Und er hat im Jahr 605, kurz nach seinem Dienstantritt als König sozusagen, auch Juda angegriffen, auch Jerusalem erobert. Aber der damalige König Joachim hat sich geweigert, als Vasallenkönig weiter in Jerusalem zu bleiben. Und so hat Nebukadnezar den Joachim kurzerhand mit nach Babylon genommen und für den Rest seines Lebens als gut versorgten und hochgeachteten Staatsgefangenen behandelt und hat einen Verwandten des Joachim, einen gewissen Zedekia, als statthaltenden König von Jerusalem eingesetzt. Aber es dauerte nicht lange. Man muss es fast ein bisschen locker sagen. Da hat den Zedekia der Hafer gezwickt. Anders ist es nicht zu erklären, dass er nach kurzer Zeit die Tributzahlungen verweigert hat, obwohl er wusste, dass Babylon militärisch dem kleinen Israel mehrfach überlegen war. Und außerdem hatte er, als er von Nebukadnezar eingesetzt wurde, einen Treueeid geschworen. Und genau das, dass dieser Eid gebrochen wurde, das führt die Babylonier wieder auf den Plan. Und nicht etwa wie beim ersten Mal, wir kommen und wir holen uns dann die Tribute, sondern diesmal kamen sie mit echtem Vernichtungswillen. Und Nebusaradan, dieser Hauptmann, hat Jerusalem sogar nach sehr kurzer Belagerung erobert, den Zedekia und seine Söhne gefangen genommen, vor den Augen des Zedekia seine Söhne hinrichten lassen und ihn selbst geblendet. Auf Eidbruch stand damals die Todesstrafe, die allerdings an Zedekia eigenartigerweise nicht vollstreckt wurde, sondern er wurde auch nach Babylon ins Exil geführt, hat auch dort den Rest seiner Tage verbracht, auch als Staatsgefangener. Und babylonische Quellen berichten sogar, dass Nebukadnezar dem geblendeten Zedekia im Lauf seiner Gefangenschaft sogar noch eine weitere Frau zugeführt hat. Anscheinend war das damals üblich. Das Ganze fand am 21. Juli 585 vor Christus statt, diese Eroberung, wenn man die Zeitrechnung der Bibel umrechnet. Und wenn man die Zeitrechnung der Babylonier umrechnet, die ja über dieses Ereignis auch ordentlich Buch geführt haben auf ihren Keilschrifttafeln, dann geschah das Ganze am 23. Juli 587 vor Christus, zwei Jahre früher. Entweder hatten die unterschiedliche Zeitrechnung, oder in einer Zeit, in der es weder Internettelefon noch Facebook gab, haben die Boten, die einen Sieg verkünden wollten, einfach länger gebraucht. Wer weiß es? Es war ein Blitzlicht. Ein Blitzlicht in der Geschichte der Stadt des Friedens, dass sie wieder einmal erobert wurde, wieder einmal teilweise oder ganz zerstört wurde. Die letzte große Zerstörung, die war ja dann in den 60er Jahren nach Christi Geburt, als der Aufstand unter Bar Kochba dazu führte, dass der Tempel nicht nur Feuer fing, wie in unserer Geschichte, und danach wieder aufgebaut werden konnte, nein, dann wurde er zerstört bis auf die Westmauer, die heute noch zu sehen ist. Was ging von dieser Stadt des Friedens aus? Was war mit den Menschen, die in dieser Stadt des Friedens lebten? Damals, 585 vor Christus, wurden sie, zumindest die Oberschicht, bis auf Ackerleute und Weinbauern, nach Babylon geführt, in die Vergangenheit, in die Gefangenschaft, die 50 Jahre lang währte. Interessanterweise hatte Nebukadnezar damals die einfachen Leute der Stadt und des Staates letztlich dort gelassen, wo sie waren. Denn wenn ein Land nicht bebaut wird, kann es auch keine Steuern zahlen. So war nicht alles zerstört und nicht alle weg. Das war die 600 Jahre später schon anders. Mit der Zerstörung des Tempels durch die Römer nach dem Bar Kochba-Aufstand wurde das Volk Israel über die ganze Erde verstreut. Keiner sollte, keiner wollte, keiner dürfte bleiben. Und diese Geschichte der Diaspora, die zieht sich durch 2000 Jahre hindurch, eben auch bis hierher nach Marolsweisach. Es gab ja eine Synagoge. Und wir wissen, was alles im vergangenen Jahrhundert auch da angerichtet wurde. Und es ist im Moment eine ganz, ganz schwierige Situation. Denn die beiden kämpfenden Parteien sozusagen, die wir in unserer Geschichte hier haben, Israel und die Babylonier, die spiegeln sich ja heutzutage auch wieder. Babylon liegt im heutigen Irak. An beiden Orten kein Frieden, keine Ausstrahlung von der Stadt des Friedens. An beiden Orten Gewalt und Leid, an beiden Orten Ungerechtigkeit. Und es ist so schwierig. Es ist so schwierig, den richtigen Weg zu suchen und zu finden oder gar zu raten, und es ist noch schwieriger, gehört zu werden. Warum ist es nicht möglich? Zum Beispiel jetzt der Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis. Der ist alt. Zumindest dem Namen nach. Uralt. Denn schon der erste König Israels, der in Jerusalem residierte, David, führte ja permanent Krieg gegen die Philister, wie wir wissen. Und die Philister, sie heißen in der hebräischen Bibel Pelishtim, sie waren eigentlich Kreter, die das Land selber besetzt hatten. Tja, auf die berufen sich viele von den Palästinensern, weil das Land Palästina nach den Philistern benannt ist. Aber im Laufe der Geschichte sind die Philister ja wieder abgerückt. Diejenigen, die im Moment mit Raketen und Luftangriffen sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen, sind, wenn wir sie geschichtlich betrachten, Geschwister. Die Kinder Ismaels, des ersten Sohnes des Abraham, und die Kinder Isaaks, die Kinder Israels, sie sind Geschwister. Wenn auch nur Halbgeschwister, wie die Bibel sagt. Aber wir wissen es ja selber, Geschwister streiten sich. Aber nicht über Jahrhunderte hinweg. Wäre es nicht wirklich an der Zeit, sich dessen zu erinnern, dass die Kinder Sems, die Semiten, und die Kinder Hams, die Hamiten, zusammengehören? Wäre es nicht Zeit, den Streit zu beenden? Wäre es nicht Zeit, die ganz alte Wurzel neu zu entdecken und die Zukunft auf andere Beine zu stellen? Ohne Waffen, ohne Gewalt, ohne Leid? Sagen kann ich's. Aber hört mir denn jemand zu? Nur ihr jetzt. Aber von denen, die dort Verantwortung tragen, keiner. Wie schnell so ein Zustand von da ist Macht über andere beendet sein kann, haben übrigens der Babylonier selber erlebt. Als Nebukadnezar der Zweite an die Macht kam, war gerade Ägypten schwach, die Assyrer besiegt, es gab keine Konkurrenz, es war eine Großmacht entstanden. Und als der Nachnachfolger von Nebukadnezar, keine 60 Jahre später, eine kleine Schlacht gegen die Perser verlor, war das babylonische Reich am Ende. Und Kyros, der Perser, übernahm die Macht. Für die Israeliten übrigens war es gut. Kyros hat sie befreit und dann durfte das Volk Israel wieder zurück nach Jerusalem, den Tempel wieder aufbauen, hat eine neue Chance für einen Neuanfang bekommen. Aber man sollte, wenn man da drauf guckt, zum Beispiel auch denjenigen, die jetzt im Irak sich gegenseitig das Leben schwer machen, deutlich machen? Macht, Großmachtstreben, Allmachtswahn hält nicht vor. Alles ist vergänglich, was auf Krieg und auf Hass aufgebaut ist. Eines kann man von dem Nebukadnezar lernen, dass er nämlich die einfachen Leute damals nach der Eroberung im Land gelassen hat, dass sie das Land bebauen, dass man dort wieder klein anfängt. Und genau das würde ich mir so wünschen, dass es zwischen den feindlichen Brüdern im Nahen Osten auch gelingt, dass sie sich darauf besinnen. Als Kinder Gottes brauchen wir zu essen und brauchen wir zu trinken, brauchen wir einen Lebensraum, in dem wir wirklich leben können und in dem es sich nicht lohnt, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, sondern miteinander den Boden zu bauen und den Frieden aufzubauen, wie es unter Geschwistern eigentlich sein sollte. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.